Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin. Mit Knut Elstermann.
Ich bin immer noch voller Freude, aber auch so ein bisschen müde. Und aber ich bin sehr stolz und froh. Und es gibt so eine Veranstaltung, ja, wo wir uns nochmal alle wiedersehen. Weil diese ganze große einjährige Reise haben wir nicht mit allen gemacht, sondern immer nur mit einem Teil der Belegschaft sozusagen. Und jetzt treffen wir uns hier wieder.
Die Belegschaft trifft sich wieder beim Deutschen Filmpreis. Sandra Hüller war das. Gewohnt nüchtern. Gestern war sie ja auch eine der Preisträgerinnen. Und das war natürlich erwartet. Toni Erdmann, das ist ja das Treffen der Belegschaft gestern gewesen. Toni Erdmann, der große Abräumer beim Deutschen Filmpreis. Dabei werden wir natürlich auch gleich reden, auch über die anderen Preisträger. Wollen außerdem in dieser Sendung reden über Guardians of the Galaxy. Der zweite Teil ist da und wieder wird dieser fiese kleine Waschbär gesprochen von Fadi Yadim, der uns ja hier auch besucht. Wir werden also reden über die Arbeit eben als Synchronsprecher und über viele andere Filme natürlich auch, die aktuell in ihrem Kino zu sehen sind. Und damit hallo und herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino im Radio. Die beginnen mit Gnarls Barkley, Smiley Faces. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Jetzt erstmal grüße ich herzlich Anke Lewicke. Hallo, hallo.
Hallo.
Bisschen müde ist, ne? Langer Abend gestern gewesen,
war
ne?
War aber dann ganz lustig, diese Feier. Und vor allen Dingen gab es so viele Süßigkeitsstände, ne? Und da gab es dann auch Familienpackungen. Ich habe dir ja auch, wie du hier siehst, gebe ich dir gleich dann eine so leckere Familienpackung
so
mitgebracht.
So reizend von dir. Ja. Gestern Abend Verleihung des Deutschen Filmpreises. Also die Lola wurde vergeben in mehreren Kategorien, logischerweise. Und Anke, ich habe es ja eben schon gesagt, völlig erwartungsgemäß natürlich. Toni Erdmann, der absolute Abräumer. Das hatte ich auch gefreut. Und das war ja genau das, was alle wirklich erwartet hatten. Als man abends da saß, wusste man, es wird so sein und es war auch so.
Ja, hast du da wirklich mit gerechnet?
Ja.
Ja, ich habe bis am Ende gezittert und war dann richtig erleichtert. Ja, und für mich, ich weiß nicht, ich kann es nicht anders beschreiben, Toni Erdmann war für mich wirklich eine große Überraschung. Ich meine, wir haben den Film ja letztes Jahr zusammen in Cannes gesehen und das war auf einmal so, dass ich mich selbst habe so laut lachen gehört, wie selten im Kino. Und wie Maren Ade das schafft, von einem Vater und einer Tochter einer schwierigen Beziehung zu erzählen, die beiden in immer absurdere Situationen bringt, sodass man sich wirklich unterhalten fühlt, aber gleichzeitig diesen Menschen auch immer näher kommt mit ihren ganzen Sorgen und Verzweiflung und sonst was. Also für mich hat Maren Ade wirklich was geschafft, dass sie so in diese an die Tradition der humanistischen Komödie so von Billy Wilder wieder anknüpft. Man lacht nicht, wie sonst im deutschen Kino so häufig üblich, über die Figuren, sondern man lacht wirklich mit diesen Figuren. Und ich frage mich bis heute, was macht denn jetzt eigentlich die Ines? Sitzt sie jetzt in irgendeinem Hotel und ist ihr Vater ja doch vielleicht so ein bisschen so ein Über-Ich geworden und sie sagt sich manchmal, ach, Arbeit ist doch nicht alles. Also die begleiten mich immer noch, Ines und Winfried.
Ja, könnte eine Fortsetzung geben. Also ich meine, richtig verändert, es hat sich ja nichts. Sie hat sich versetzen lassen, ist in Asien, glaube ich, am Schluss, ne? Aber im Job ist sie immer noch drin,
ja,
und macht das alles noch mit, ne?
Sie trägt jetzt das Gebiss und vielleicht hat sie doch ein bisschen von dem absurden Blick des Vaters auf die Welt mitgenommen und vielleicht, ja, gut, man kann doch auch Karriere machen und trotzdem bei sich selbst ankommen. Und vielleicht macht sie genau das durch. Das hoffe ich ja insgeheim.
Große Frage. Anke, mit Toni Erdmann ist hier Maren Ade geehrt worden, völlig zu Recht. Und die schöne Sache gestern, fand ich, war eben, und das war auch erhofft und erwartet, es war ein Triumph der filmemachenden Frauen gestern Abend.
Ja, dann ging noch 24 Wochen von Anna Zora Birachet. Also das fand ich auch interessant. Und Nicolotte Krebitz eben mit Wild. Und natürlich wurden die drei Regisseurinnen dann gestern auch angesprochen. Sie meinten, das ist natürlich toll, dass man wirklich mal nur Frauen auf der Bühne stehen. Aber gleichzeitig war an allen drei wichtig zu sagen, es sind eben auch Autorinnenfilme. Und das war ihnen eben auch deshalb so wichtig, weil alle drei Regisseurinnen ja so einen ganz eigenen Zugriff auf diese Figuren haben. Ich meine, bei 24 Wochen geht es ja um eine Frau, die abtreiben möchte, vielleicht weil sie weiß, dass ihr Kind behindert zur Welt kommen wird. Und das ist eine Entscheidung, das spürt sie, die sie nur selbst alleine treffen kann. Und dann schafft es eben die Regisseurin, ihr auch den Raum dazu zu geben. Also das finde ich schon auch eine enorme Leistung. Und bei Wild, ich meine, junge Frau einfach mal ihre Sexualität und Identität so jenseits der Zivilisation neu entdecken zu lassen, da muss man auch eine gewisse Art von Fantasie mit sich bringen. Und die hatte Nicolette Krebitz ja.
Unbedingt. Also 3 sehr originelle Filme, außergewöhnliche Filme von Frauen gestern eben prämiert worden. Das war also ein dreifacher Triumph dann eben auch für die Filmemacherinnen. Was mich natürlich verwundert hat, und das hat wieder was zu tun mit der Auswahl, Anke, oder das ganze Verfahren ist eben doch so merkwürdig. Wir hatten Michael Blum von gestern war eine große Überraschung. Der hatte 8, 9 sogar Nominierungen, also mehr als Toni Erdmann übrigens, ist völlig leer ausgegangen. Also wie kann das sein, dass man einen Film, der einerseits wieder so hochhebt durch die Nominierung und dann andererseits wieder so fallen lässt?
Ja, das ist dann doch sicher dieses Abstimmungsverfahren und das nicht diskutiert wird. Ich meine, für mich hatte es schon eine Folgerichtigkeit, dass Chris Kraus Film nominiert wird, weil es ist ja auch eine besondere Form der Komödie, genauso wie Toni Erdmann. Also er versucht ja durch eine Grenzüberschreitung unseren Umgang mit dem Holocaust einfach mal anders zu reflektieren. Und dazu gehört sicher auch eine Portion Mut und auch Aberwitz. Ob ich das jetzt immer gelungen finde, das ist ja die andere Frage. Also er gehörte für mich da mit rein. Natürlich finde ich es auch richtig, dass die drei Regisseurinnen gewonnen haben. Aber es ist natürlich dann auch für so einen Regisseur unheimlich traurig, wenn man dann am Ende mit gar nichts nach Hause geht. Also vielleicht müsste man dann doch nochmal einfach umdenken und vielleicht sollte doch einfach über die Filme diskutiert und nicht abgestimmt werden.
Wie es an dieser großen Akademie ist, am Schluss wurde eben einfach nur abgestimmt und zwar anonym. Anke, wir bleiben beim weiblichen Triumph. Wir hatten in der letzten Woche, und ich habe gemerkt an der Reaktion auch der Hörer, die geschrieben haben, die wunderbare Monika Schindler hier, die Leute bezaubert hat. Fast 80 Jahre alt, großartige Cutterin, soll man ja nicht mehr sagen, hat sie mir erklärt, also Filmeditorin, genau, die also ausgezeichnet wurde für ihr Lebenswerk. Und ich denke mal, ihr Auftritt, eben weil sie so unverblümt ist, so frisch und so lebendig, war sicherlich einer der Höhepunkte auch für dich.
Ja, das war einfach super. Also vor allen Dingen auch die Rede von Andreas Dresen. Das war ja insgesamt so eine dröge Veranstaltung, wo so viel abgelesen war. Und man hat einfach gespürt, Andreas Dresen, der hat ja Nachtgestalt mit ihr gemacht. Das kam so aus dem Herzen. Das kam so, ja, um mal mit Andreas Dresen zu sprechen, aus dem Bauch heraus, diese ganze Nähe. Und wie sie dann auch noch auf die Bühne kam, also so ohne, ach, ich bedanke mich jetzt bei dem. Also die war auch so 1:1 mit sich auf der Bühne. Das fand ich doch einfach einen unheimlich gelungenen und berührenden Moment.
Sie hat also den Ehrenpreis bekommen für ihr Lebenswerk gestern Abend. Ansonsten wurden eben aktuelle Filme ausgezeichnet bei der Loda in Berlin. Anke, dir ganz herzlichen Dank und jetzt kannst du dich da hinlegen, ein bisschen ausruhen.
Ja, danke, aber erstmal muss ich ja nach Hause kommen.
Radio 1, 2 vormittags, das Filmmagazin. Wir haben hier und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Hanno Heider. Sehr viele französische Filme. Also jede Woche kommen irgendwie, habe ich das Gefühl, 3 ins Kino. Die meisten sind Komödien, oft natürlich mit Stars eben auch besetzt. Das hat man ja in Frankreich zum Glück. Wir wollen jetzt über einen Film reden, der ist ganz anders, ist definitiv keine Komödie und hat auch gar keine Stars. Das gibt's eben auch. Und trotzdem sehr sehenswerter, vielleicht gerade deshalb ein sehr schöner Film aus Frankreich. Die Schlösser aus Sand heißt dieses Werk von Olivier Laon, der auch nicht so wahnsinnig viel gemacht hat, lange Pausen zwischen seinen Filmen hat und hier eine Geschichte erzählt, Hannelore, die ja vielleicht erstmal so als Liebesgeschichte, es ist ja doch aus der Bretagne, erinnert schon vom Titel her, nicht? Also Unter dem Sand, 2003, François Ozon, da hatten wir Charlotte Rampling, da waren wir an der Atlantikküste, diesmal also die raue Nordbretagne. Ist es aber so eine ähnlich dramatische Geschichte, kann man das vergleichen?
Nein, dramatisch ist die Geschichte eigentlich nicht, obwohl sie mit schweren und sehr bewegten Gefühlen zu tun hat. Eine junge Frau fährt in die Bretagne ins Haus ihres Vaters. Ihr Vater ist gerade gestorben und sie hat ihn offensichtlich sehr geliebt und eine gute Beziehung zu ihm gehabt. Er taucht im Film auch immer mal auf und sie möchte einfach das Haus verkaufen. Und in diesem Haus hat sie auch sehr glückliche Jahre verbracht mit ihrem Freund, also mit ihrem langjährigen Lebensgefährten Samuel, und sie bittet ihn jetzt einfach, obwohl sie getrennt sind und er eine neue Freundin hat, mitzukommen und ihr dabei zu stehen, auch emotional. Und natürlich dieser Untertitel, eine Liebesgeschichte aus der Bretagne, werden wir so ein bisschen dahin geführt. Mhm. Geht die Beziehung nochmal von vorn los? Können sie sie kitten? Können sie vielleicht sogar eine neue Beziehung aufbauen? Es ist ein Film, eigentlich ein sehr französischer Film, weil es eben um diese ganz sensibel erzählt, um persönliche Beziehungen, Liebesbeziehungen, sehr intime Beziehungen geht. Das können die Franzosen sehr gut. Hier ist es weder melodramatisch noch komisch. Es ist eine sehr fein und auch mit Humor erzählte, ich würde schon sagen, Liebesgeschichte.
Finde ich auch. Ich meine, die beiden sind ja zusammen in diesem Haus. Das ist eine intime Situation. Das kennen sie auch von früher. Und plötzlich läuten eben die Glocken irgendwie wieder. Man merkt, da ist eine Intimität, eben da eine Vertrautheit auch mit dem Körper des anderen. All das flammt oder glüht, sagt man lieber so, langsam auch wieder in diesem Film, während so die Interessenten rein und raus gehen, dieses Haus vielleicht kaufen oder nicht kaufen, Hannelore, und man spürt eben sehr wohl, das kann man sich auch gut vorstellen, auch wenn sie sich getrennt haben, die Vertrautheit ist da. und prägt den Film.
Nicht nur die Vertrautheit, es ist schon ein bisschen mehr da. Sie haben sich nämlich nur getrennt, weil Eleonore eine kurze Affäre hatte mit einem Musiker. Sie hat sich einfach mal verliebt, ist mit dem ins Bett gegangen und ihr Freund Samuel konnte das aber nicht verzeihen. Er hat es emotional nicht verwunden und hat jetzt mit Laure, einer ganz süßen, blonden, gelockten jungen Frau, wieder eine schöne Beziehung. Er setzt sich auch immer nachts in den Garten, weil auch das Internet nicht so gut ist, und Skype mit ihr, immer mit schlechtem Gewissen, weil er natürlich merkt, dass die Gefühle für Eleonore wieder hochkommen und dass er überhaupt nicht fertig ist damit. Also sie mag vielleicht mal fertig gewesen sein, er aber nie.
Man merkt diesem Film, Hannelore, dass vielleicht noch am Schluss, dass er sehr liebevoll gearbeitet ist, also fast literarisch irgendwie. Es gibt immer so eine innere Stimme, Fotos, sie ist ja Fotografin, also Fotos werden so eingeblendet und man spürt eben ein Kammerspiel in der freien Natur. Es gibt aber noch andere Figuren, die so zusammenkommen, aber auch so auf ganz leise und sehr sensible Weise eingeführt werden.
Naja, es gibt die Claire, das ist die Immobilienmaklerin.
Tolle Figur.
Tolle Figur, sehr lebensfroh und auch gar nicht so melancholisch, also sehr robust eigentlich, mit sehr viel Humor. Und eigentlich will sie das Geschäft nur abwickeln, ist aber ständig da und letztlich mischt sie sich allein durch ihre Anwesenheit, aber dann auch verbal ein in die Beziehung der beiden. Hat mir auch sehr gut gefallen. Und was das Literarische angeht, es ist ja eine Sache, dass der Zuschauer verstehen muss, was die beiden mal verbunden hat. Und da kommen eben Rückblenden. Es gibt eine sehr mysteriöse Erzählstimme, das wird erst am Schluss aufgelöst, und eine Frauenstimme, eine sehr warme, verständige, die uns auch hilft, uns in den Zeiten zurechtzufinden, wann war das, wann war das. Die Stimme hat also große Kenntnis von der Liebesbeziehung der beiden, aber erst zum Schluss erfahren wir, wie das zusammenhängt. Der Regisseur Olivier Lang hat gesagt, er hatte so schöne Texte geschrieben im Drehbuch. Ich finde das auch total ehrlich. Und allen haben diese Texte so gut gefallen. Und er hat einfach nach einer Möglichkeit gesucht, diese inneren Gedanken sozusagen ins Bild zu setzen. Manchmal sprechen die Schauspieler direkt in die Kamera. Das ist etwas, was wir jetzt schon kennen. Das ist ein Kunstgriff. Aber er ufert nicht aus. Ich habe auch in der Erinnerung an den Film das nicht als störend empfunden, sondern es ist eine hintereinander chronologisch mit Rückblenden sehr schön erzählte Geschichte der Beziehung zwischen zwei Menschen.
Und das am Schluss natürlich auch noch mit wunderbaren, ganz unverbrauchten Schauspielern, nämlich Emma de Cournet und Yannick René. Ganz bewusst hat er sich also für solche Schauspieler entschieden, die eben keine Superstars sind, die man nicht schon tausendmal gesehen hat, sondern die hier mit großer Liebe und großer Hingabe eben ihren Figuren lebendig
sind, aber gar nicht ganz junge Leute. Sie sind eigentlich schon erfahren in der französischen Filmlandschaft. Aber ich glaube, durch diesen Film werden sie wieder vielleicht gefragter werden, weil es sind sehr interessante Gesichter, sehr schön.
Sagt Hannelore Heider über die Schlösser aus Sand. Vielen Dank, die Hannelore.
Gimme Danger, Little Stranger, der berühmte Song der Stooges aus dem Jahre 1973. Und dieser Song hat eben dann auch den Titel geliefert für den Film Gimme Danger. Und wir haben uns überlegt, dieser Film über die Stooges, im Mittelpunkt steht natürlich Iggy Pop, kann von keinem besser besprochen werden als von meinem Kollegen MC Lücke. Ich erstmal herzlich grüße. Hallo,
danke,
hallo.
Danke, hallo.
Knut. Heute unser Fachkritiker. Also du hast ja wirklich Iggy Pop getroffen, mehrfach auch.
Ja.
Also hast ihn mehrfach interviewt. Er ist so einer deiner Helden, das weiß ich auch.
Absolut.
Dass du ihn sehr verehrst. Deshalb fangen wir erstmal mit diesem Film wirklich an, ganz allgemein. Wie hat er dir gefallen? Kam er doch näher den Stooges und hat er vielleicht auch dir als erklärten Fan und Kenner irgendwas Neues erzählen können?
Ja, in der Tat, Knut. Ich dachte, ich wüsste alles über die Stooges, aber glücklicherweise konnte mir Gimme Danger noch eine Menge Geschichten erzählen über die vielleicht härteste Rock'n'Roll-Band aller Zeiten. Aber dies doch auf eine eher konventionelle Weise. Mhm. Der Erfindungsgeist von Jim Jarmusch hält sich bei Gimme Danger in Grenzen. Es gibt lustige Animationen, wie zum Beispiel das endgültige Ende der Stooges, als Schlagzeuger Scott Ashton völlig dicht den Bandbus an einer zu tief hängenden Brücke komplett rasiert, eigentlich halbiert, sehr lustig umgesetzt. Dieser eigentlich traurig-tragische Schlusspunkt einer Band, die zu höherem berufen war, aber das auch drogenbedingt nicht umsetzen konnte. Herausragend finde ich das inzwischen historische TV-Material. Man lernt Iggy Pops Vorbilder kennen, Fernsehclowns, Affen und nicht zuletzt Jules Brunner als Macho-Pharao. Iggy selbst ist der Held des Films, na klar, so klug, so lässig, so selbstironisch, als Erzähler formvollendet und glänzend, auch dank seines Charmes, der sich mit mittlerweile 70 jungen Jahren eher vergrößert hat. Wir lernen, dass sich Iggy seinen unvergleichlichen Tanzstil auf der Bühne vom Balzverhalten der Paviane abgeguckt hat und dass er selbstredend nicht nur den Punk vorweggenommen, sondern gleich auch noch das Stage-Diving erfunden hat.
Unbedingt. Also Jim Jarmusch, der ein großer Fan und auch ein Freund ist von Iggy Pop, die beiden kennen sich schon sehr, sehr lange, das merkt man den Film auch an, glaube ich, der hat so schön gesagt über die Stooges, sie hatten kein Vorbild, doch sie haben viele beeinflusst. Ich glaube, besser kann man sich sagen.
Das kann man nicht besser sagen und ich persönlich freue mich auch sehr darüber, dass Iggy und seine Bandmitglieder, die ja inzwischen, was die Originalbesetzung betrifft, leider allsamt verstorben sind, die späte Anerkennung für ihre Leistung bekommen. Die Stooges gelten als Proto-Punks und wurden mittlerweile in die Rock'n'Roll Home of Fame aufgenommen. Entdeckt wurde die Blaupause des Punk übrigens von Danny Fields, einem Assistenten von Andy Warhol, der die Stooges im Vorprogramm der Politrocker MC5 sah und zu Elektra, der Plattenfirma der Doors, lotste. Es hätte zwar Unterstützung von Seiten der Fans gegeben, nicht aber von der Plattenfirma, die unzufrieden mit dem Songmaterial der Stooges waren und die Band schon bald nicht mehr unterstützen wollte. Die Enttäuschung über die fehlende Liebe ihres Labels versuchte Iggy Pop mit Drogen zuzuschütten, was dann natürlich einen Teufelskreis mit einem totalen Chaos nach sich zog.
I had some supporters, but not within the music industry. Within the industry, the people that I had to deal with to try to get my work across made things very hard on me. And then, of course, the next logical step was that I would take a lot of drugs to block that out, and that would then make things even harder. Big mess.
Dieses Chaos, von dem Iggy hier spricht, bestand unter anderem darin, dass sämtliche Bandmitglieder heroinabhängig wurden und für ihren Stoff Instrumente verkaufen mussten, bis der Proberaum eines Tages ratzfatz komplett leer war. Eine Schwester der Brüder Ron und Scott Ashton, Gitarrist und Schlagzeuger der Stooges, sagt im Film Gimme Danger, wir waren immer heilfroh, wenn die Jungs nach einer Tournee lebend nach Hause kamen.
Das ist überhaupt so ein Eindruck auch im Film, dass man das Gefühl bekommt, er ist ein Überlebender seiner selbst. Er spricht, und das hat mich übrigens persönlich sehr angerührt, in diesem Film vom Glück, seinen Eltern so nahe gewesen zu sein. Also die Familie lebt ja in so einem ganz kleinen Trailer. Die Jungs in der Klasse haben sich über ihn lustig gemacht. Er war so ein Underdog. Er sagt im Film, egal was ich seither angegangen bin, ich denke immer an diese Jungs. Also da versteht man auch seine Motivation.
Ja, und das ist wirklich verblüffend. Ja, selbst bei einem Mann wie Iggy Pop, man kann sehen, wie tief Verletzungen im jugendlichen Alter sitzen. Das kennen wir alle. Ja. Man wird das irgendwie nicht los, selbst wenn man eben Iggy Pop ist. Aber der seit rund einer Woche 70-Jährige ist mittlerweile mit sich rundum zufrieden. Er sei zwar nicht perfekt, aber was soll's, weitermachen.
I think you get a look at yourself and you kind of get to know, you know, and you think, well, okay, we're not perfect, but what the hell, you know? Let's keep going.
MC Lücke, nun ist das Jahr ja für ihn überaus erfolgreich gewesen, das letzte Jahr, also für Iggy Pop nicht. Es gab das Album Post-Pop Depression, damit ist er in die Top 20 gekommen, also in den USA. Weltweit wurde er gefeiert wieder bei Live-Konzerten. Ist ja unglaublich, wie vital er eben noch ist. Und im Gegensatz eben zu diesen, du hast es ja beschrieben, so selbstdestruktiven Konzerten bei den Stooges, wo er immer wieder versuchte, sich mit dem Mikrofonkabel zu strangulieren und so weiter und so fort. Er hat mit Glas seine nackte Brust aufgeritzt, ja, also ja, wirklich auch ziemlich erschütternd. Szenen, trat Herr Pop ja zunächst im Anzug auf, um dann doch irgendwann wieder alles auszuziehen und ein bisschen den Oberkörper zu entblößen.
Ja, das kann er nicht lassen, aber er sagt, es gibt ja auch keine Vorschrift dafür, ab welchem Alter man sich nicht mehr obenrum freimachen darf. Die nackte, vernarbte und gegerbte Lederhaut zu zeigen, gehört zu seinen Markenzeichen, ebenso wie seine Kompromisslosigkeit und seine Direktheit. Er ist keineswegs dumm, was Lou Reed mal über Iggy Pop behauptet hat, sondern ein Mann des Volkes geblieben, bescheiden und authentisch, ebenso wie seine Songs, eine ehrliche Haut, könnte man sagen. Übrigens, Iggy Pop, der ja mit bürgerlichem Namen James Newell Osterberg heißt, glaubt von sich, dass er weder ein guter Sohn noch ein guter Vater war, aber ein besserer Mensch will er deswegen nicht werden. Im Gegenteil, das Leben auszukosten, bis er den Löffel abgeben muss, das ist sein Plan für die kommenden Jahre und diese Aufrichtigkeit in all seiner Egozentrik, auch das ist Iggy Pop.
I'm not really interested in, like, being a better person. Not at all. Fuck it. You know? Hey, have as good a fucking time as I can before I kick it.
Es ist eine großartige Dokumentation, so wie sie noch niemand erstellt hat. Du hast es gesagt, Jim Jarmusch ist Fan, das merkt man in jeder Faser des Films, aber ich hätte mir noch ein bisschen Innovativeres von Jim Jarmusch gewünscht.
Was man aber schon versteht, ist, wie wichtig die Stooges eben wirklich für den Punk sind und dass diese Welt vermutlich ohne sie weitaus langweiliger gewesen wäre.
Historisch ist der Film unerlässlich.
Danke dir ganz herzlich. MC Lücke war heute unser Fachkritiker für den Film Gimme Danger über die Stooges und natürlich vor allem über Iggy Pop, das neue Werk von Jim Jarmusch, jetzt im Kino. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin Guardians of the Galaxy Teil 1, das war im Jahre 2014, als dieser Film gemacht wurde, war ein absoluter Überraschungshit. Also ich war sprachlos, konnte es gar nicht fassen, dass man sich so gut amüsieren kann bei dieser Marvel-Comic-Verfilmung, dass man aber neben allem Witz eben auch die Wärme hat, die Zärtlichkeit der Figuren untereinander. Es ist eine tolle Truppe und ich freue mich riesig, dass die Truppe auch wieder da ist, dass sie genauso warmherzig ist, dass sie wieder diesen Witz hat, so anarchisch ist und dass auch ein Mann heute wieder im Studio ist, der damals bei uns auch war, der ganz wichtig ist für das Gesamtkunstwerk, zumindest in Deutschland, denn zu den schönsten Gestalten gehört ja ohne Frage Rocket, also dieses widerwärtige Biest, dieser Waschbär, der auch so ein bisschen Züge hat vom Dachs, hinterhältig, gemein, intrigant, also eine wunderschöne Figur, deutsch gesprochen von Fahri Yardim, den ich herzlich grüße. Schön, dass du mal wieder da bist. Hallo, hallo.
Schönen guten Tag. So schön gesagt hast du das alles.
Und du bist ja ohne Frage ein ganz bekannter deutscher Schauspieler in großen Produktionen zu sehen gewesen. Jetzt gerade Jerks zusammen, also übersetzen wir es ruhig mal, Wichser mit Ulmen hast du das gemacht, diese sehr erfolgreiche Serie Medikus und Tatortkommissar mit Til Schweiger, aber gib's doch zu, du hast jetzt 3 Jahre lang am Telefon gesessen oder auf dein Handy gestarrt und gehofft, dass sie dich wieder anrufen, dass du diesen Job wieder kriegst.
Ja, ist richtig gut erfasst. Habe ich tatsächlich. Ich habe echt gezittert. Weil es ist mit Promi-Synchron immer so eine Sache, ne? Weiß man nie so genau. Aber ich habe auch gespürt, auch im Publikum, die Zuschriften, da ging schon was. Das, meine Whisky-Stimme und der kleine Waschbär, das ging irgendwie gut zusammen. Und ja, ich habe mich sehr gefreut, tatsächlich, als es weiterging. Ja.
Das ist ja ein bisschen einfacher gewesen für sozusagen deine amerikanische Stimme, nämlich für Bradley Cooper, weil die sprechen das ja erst. Also erst wird ja alles aufgenommen von den Stars und dann wird danach animiert und alles so gedreht.
So sieht's aus.
Wie ist bei dir? Du musst dich total anpassen. Präzisionsarbeit, wie war das?
Ja, es ist ein Lernprozess. Es ist mir nicht in die Wiege gelegt. Ich habe ein tolles Team, hast du um dich herum. Synchronizität wird geachtet. Ein Regisseur, der mit dir da schult und macht und Tonalitäten findet und ausprobiert. Aber Bradley Cooper ist schon auch die Inspirationsquelle. Ja. Also du orientierst dich dann an dem, was er an Nuancen vorgibt. Und ja, es ist eine spannende Reise da in diesem Studio. Also wir haben viel gelacht und auch viel gekämpft. Also beides.
Bist du dann auch körperlich trotzdem auch der Schauspieler? Also bewegst du dich dann und
klar,
machst das so nach?
Ja, ja. Du hüpfst da und knabberst dich durchs Universum. Also in diesem Moment ist das Studium dein Universum. Aber ich bin da, ich schwitze, hab 8 T-Shirts dabei. Das ist ganz normal. Da musst du durch. Und du trinkst so ölige Sachen, damit deine Stimme mitmacht. Weil dieser kleine Bengel auch ordentlich schreit.
Ja, der macht richtig was her. Ne? Auf der anderen Seite, so wie ich dich kenne, aber wie ich dich auch in vielen Filmen gesehen habe, bist du doch eher so der Buddy-Typ. Also der gute Freund, der Kumpel, den man so gern gehabt hätte. Du musst aber so ein Monster spielen, oder? Tiefen Bösartigkeit. Fällt dir das schwer?
Nee, auch dieser Anteil schlummert in mir und er hat auch eine Berechtigung, endlich mal auf die Leinwand geklatscht zu werden. Aber nö, es ist sogar sehr dankbar, endlich mal den rauszulassen, den kleinen Waschbären, den wir alle in uns tragen. Das ist eine große, dankbare Aufgabe und herrlich, ja, absolut. Mhm. Also aber auch ein Buddy und außerdem hat er einen Erziehungsauftrag in dem zweiten Teil.
Ja,
er muss den kleinen... Baby Groot übernimmt dann die Vaterrolle in gewisser Weise. Macht es mit mittelmäßiger Geduld.
Ja, aber immerhin, er hat auch irgendwie ein Herz. Das merkt man daran ja dann schon.
Er hat Herz.
Irgendwo ist dieses
tief
Herz.
Tief hinterm Fell.
Irgendwo ist es bei ihm versteckt. Groot ist extrem niedlich übrigens. Ja. Absolut süß. Wie ging es dir insgesamt so, als du den Film jetzt so wahrgenommen hast? Kannst du das überhaupt genießen oder ist es doch Arbeit für dich? Auch beim Gucken nachher.
Ich habe den sehr genossen. Es ist ein absoluter Film zum Genießen. Es ist ein absoluter Kinofilm. Wer mich wirklich an die Wand geklatscht hat und in wenig mich im zweiten Teil sehr verliebt habe, ist Drax. Drax, also da wird schallend gelacht. Ja. Da tut der Bauch weh. Der Typ in seiner gnadenlosen Doofheit. Aber so liebenswert. Das ist schon eine spezielle Figur, die mir sehr imponiert.
Wie streng ist das eigentlich bei Marvel? Also bei Disney weiß ich, jeder Wecker, der irgendwo auf der Welt mit irgendeiner Disney-Stimme besprochen wird, das wird genau ausgesucht. Also das kann nicht irgendjemand machen, sondern da wird Disney auch entscheiden. Auch in der hebräischen Fassung in Israel ist klar, das entscheiden die. Wie ist es bei Marvel?
Ja, ich denke, das ist ähnlich. Da wird eine Stimmprobe rübergeschickt. Und dann wird der Daumen gehoben oder gesenkt. Und ich hatte Glück. So läuft's. Und es ist auch so, wenn du das guckst, das ist ja oft in der Rohfassung, siehst du noch, viele Dinge sind verpixelt. Manchmal siehst du nur einen Mund, der spricht.
Aus Sicherheitsgründen.
Aus Sicherheitsgründen, damit ich nichts weiter vertelle. Ja, das ist, die sind da, das, die wahren ihre Geheimnisse. Da gibt's eine große Fanschaft. Und ja, so ist das.
Ich finde es immer wieder schön, wenn die Hamburger dann doch so durchschlägt.
Ich mache das so gerne.
Ja. Ich mach's
einfach gerne.
Das ist schön, das ist klasse. Wie ist das eigentlich, wenn du das ansiehst? Vieles von dem, was ja da gedreht wurde, ist vor einer grünen Wand entstanden. Also viele Dinge sind für die Schauspieler extrem schwer zu machen, weil das eben extrem gut gemacht ist als Trick. Graut dir manchmal auch davor, irgendwann wird das bei dir auch mal so sein. Dann machst du selbst einen Tatort vor einer grünen Wand.
Ja, gibt ja so Momente, wo ich das schon erlebt habe, auch beim Medikus. Mhm. und andere Filme, Filmsequenzen, Momente. Das ist merkwürdig, wenn du da in die Weite guckst, aber eigentlich guckst du auf eine 2 Meter entfernte Wand. Das gehört auch dazu, zu diesen großen, trickreichen Geschichten. Meine Güte, also meckern will ich da jetzt nicht. Also das muss man dann schon auch mal hinbekommen.
Wie geht es denn so generell jetzt weiter? Also wir hatten jetzt diese Serie, von der ja viele hoffen, dass es auch durchaus noch weitergeht. Da kann man noch einiges erzählen mit Christian Ulm und mit dir. Und natürlich Kinofilme, Fernsehen. Du bist gut beschäftigt, muss ich einfach mal sagen.
Ich war ziemlich gut beschäftigt. Jetzt mache ich eine Babypause tatsächlich.
Ist noch sehr kleines Baby, kann man auch sagen.
Es ist noch ganz klein. Viel mehr sage ich darüber nicht. Aber das ist tatsächlich so, das ist eine ganz besonders wunderschöne Zeit. Und da bin ich doch dann auch Papa genug und nicht so sehr Rocket Raccoon, dass ich das auch sehr genieße und mir auch diese Zeit nehme. Mhm. Und trotzdem, es kommt Jugend ohne Gott, kommt auch im Sommer noch ein schöner Film, eine Adaption, Horvath-Adaption fürs Kino, modern erzählt. Und das ist so das, was ansteht. Alles andere steht noch ein bisschen in den Sternen und jetzt aber erstmal Guardians.
Wir werden dein Privatleben auch absolut schützen und überhaupt nicht weiter berühren. Nur mit einer Frage, die ja im Prinzip nur prognostisch ist und auch den Hörern und Hörerinnen hilft, die Kinder haben. Jetzt kannst du mit diesem Kind definitiv in diesen Film nicht gehen. Aber wann würdest du sagen, ist so ein Zeitpunkt kommt vom Alter her, wo du sagst, jetzt komm mal mit und guck mal, was Papa damals so gemacht hat?
Guardians jetzt speziell. Ja, ich bin da jetzt nicht FSK-Beauftragter, aber ich, und das muss ich wahrscheinlich erst lernen. Dazu bin ich zu jung, Papa. Mein Instinkt sagt mir, dass Guardians schon sehr freundlich angelegt ist, weil es zwar einerseits krawallig durchs Universum ballert, aber andererseits auch sehr viel Ironie und Freundlichkeit und Herz auch diesmal hat, Gefühle zeigt. Also die härtesten Muskelprotze zeigen uns ihre tiefsten Seelen. Also das ist wirklich, ja, das ist ein Familienfilm mit heftigen Momenten, aber ich glaube, das kann ein 12-Jähriger schon ganz gut ab.
Wo alle wirklich ihren Spaß haben. Der zweite Teil ist da, oder Volume 2,
Guardians of the
Galaxy, und zu hören wieder als fieser, mieser, gemeiner, aber irgendwie doch auch ganz liebenswerter Waschbär ist Fahri Yardim, bei dem ich mich sehr herzlich bedanke. Und natürlich noch ein wichtiger Nachtrag, das war ja heute hier nur so eine Art Vorspiel. Morgen um 14 Uhr bist du dann 2 Stunden bei der wunderbaren Kollegin Bettina Rust, spielst deine Musik, erzählst alles aus deinem Leben, also da kann man das wirklich am Hörer kleben und alles über Fahri Yardim erfahren, was man schon immer mal erfahren wollte. Aber erstmal vielen Dank für den Besuch hier bei uns heute.
Knut.
Sie hören Radio 1 mit dem Filmmagazin 12 Uhr mittags. Eine schöne Tradition, dass wir Jahr für Jahr verweisen auf das polnische Filmfest. Film Polska beginnt am kommenden Mittwoch, geht genau eine Woche. Wir haben natürlich als Radio 1 eine enge Bindung zum polnischen Kino bei der Berlinale. Es ist uns wichtig, in Cottbus selbstverständlich beim Filmfestival des osteuropäischen Films, ein Kino, das sehr innovativ und frisch ist und mutig und aufrichtig und das seit vielen, vielen Jahren also zu den wichtigen Filmkulturen in Europa gehört. Ich freue mich sehr, dass einer der Macher wieder bei uns ist, selber auch Filmemacher übrigens des polnischen Kinos, Konrad Miklos. Erstmal herzlich willkommen, Cornel. Cześć.
Hallo.
Und natürlich herzlichen Glückwunsch, kann man mal sagen an der Stelle. Er ist gerade 60 geworden. Man glaubt es ja nicht mehr, lieber, wenn man dich sieht. Also herzlichen Glückwunsch und feier schön. Schön, dass du da bist. Und dass wir reden können über euer Festival, das ja in diesem Jahr so, also erstmal gibst du das normale Berlin sieht polnisch und guckt sich polnische Filme an und das soll man ja tun, in vielen Kinos übrigens. Aber gleichzeitig, also unterschwellig zieht sich, und das habt ihr auch so formuliert, ein Thema durch eure Reihen, durch die verschiedenen Sparten, nämlich Freiheit. Was bedeutet das gerade in diesem Jahr? Wie spiegelt sich das Thema Freiheit, was erstmal sehr abstrakt ist, in den Filmen?
Ja, Freiheit ist, wie du das gesagt hast, ein unterschwelliges Begriff für das ganze Programm. Natürlich, man kann sogar bei Andrzej Wajda anfangen, den großen verstorbenen Altmeister. Und wir widmen ihm auch 3 wunderschöne Filme in der Brotfabrik, die sich mit der Freiheit der 60s auseinandersetzen. Die sind witzig, die sind ganz anders, als was man sonst mit Andrzej Wajda assoziiert. Aber der war auch eine große Barde der Freiheit der polnischen Gesellschaft. Erzählt er die ganze Geschichte von Polen seit dem 18. Jahrhundert immer als Kampf um die Freiheit. Und selbst war auch ein großer Politiker und Mensch der Freiheit. Aber auch andere Filme, die wir zeigen, zum Beispiel der kleine Wettbewerb. Es geht um junge Filme, von jungen Filmemacher. Und da spürt man diese Freiheit, weil die sind frech, die sind anders, die haben keine Angst also vor dem Markt, die haben noch keine Angst also von den großen Produktionen, die gehen ganz einfach mit ihren Themen also direkt nach vorne und erzählen also mit einem Charme und unheimlich viel also Elan über das, was die jungen Menschen also sozusagen was die Menschen wurmt.
Das schöne Thema Freiheit, ich bleibe noch dabei, ich muss natürlich fragen nach den großen Veränderungen. Du bist sehr sehr lange schon im einer Macher dieses Festivals. Es gab die großen Veränderungen im polnischen Kulturinstitut, dass man die Chefin abgelöst hat. Es gibt die politischen Veränderungen, auch den Wunsch Polens, sich politisch, kulturell nach außen gleich anders zu zeigen als bisher. Wie viel Freiheit habt ihr als Macher?
Naja, als Festivalmacher haben wir also eigentlich also die gleiche Freiheit, die wir hatten. Das ist also wunderbar. Also es gibt keine Eingriffe in das, wie wir das Programm also gestalten. Das Einzige, was den Rahmen für uns gibt, sind die Finanzen. Also wir können nicht mehr zeigen, also was sie bezahlen können. Und natürlich, wir können nicht mehr zeigen, als was gut ist. Und wir legen ganz einfach den Wert also darauf, was gut ist, was das polnische Kino in der ganzen Vielfalt, in der diese Facettenreichtum zeigt, und von daher zeigen wir auch Dokumentar, kleine Filme, Filme also der Studenten, auch ein paar Klassiker und natürlich auch ein paar Hits. Also die Palette ist sehr, sehr, sehr breit. Und als kleines Team, das wir dann also seit ein paar Jahren oder seit über 12 Jahren also das Festival also gestalten, wir können das machen, also immer so, wie wir das bis jetzt gemacht haben. Das finde ich also wunderbar.
Wir haben übrigens so eine ähnliche Landschaft in Ungarn, wo also die Filmkultur auch aufgrund von mutigen Leuten, die sich da einsetzen, sehr viel liberaler, sehr viel offener ist als die politische Lage im Land. Also wie ist es in Polen? Was für Filme können wir sehen? Greif vielleicht mal was raus, auch ein paar Beispiele.
Naja, also die politische Lage in Polen, also natürlich, also gibt es eine große Veränderung, also seit 2 Jahren, aber einen Film zu produzieren dauert mehrere Jahre, ja, und wenn man Vorlauf, also den Einfluss der Politik sehen, darüber reden müsste, also kann man sagen, also okay, es sind 3-4 Jahren, kann man also die Ergebnisse sehen, ob die besser oder schlecht sind, also kann ich das nicht beurteilen. Ja. Aber das, was wir hier präsentieren, das sind die Produktionen der letzten also 2 Jahren, das heißt also, der Anlauf war vor 5 Jahren, als die Regisseure mit ihren also ersten Ideen also gestartet haben. Und das sind also klasse Filme, also auch die kleine Dokumentarfilmreihe, die wir zeigen, mit dem Eröffnungsfilm. Das ist auch wunderbar, dass wir also so einen spannenden Eröffnungsfilm haben, einen Dokumentarfilm von Paweł Łoziński. Du weißt nicht, wie sehr ich dich liebe. Es geht um eine psychoanalytische Sitzung, aber es geht also um die Freiheit der Gefühle und um die Freiheit auch der Menschen zueinander. Und es geht auch, was natürlich sehr wichtig ist, also man muss reden, also um Dialog. Ja, das ist das, was das Kino und die Freiheit immer braucht. Also Pluralität und Möglichkeit, sich auseinanderzusetzen. Und in diesem Film zeigt Paweł Łoziński, manchmal hilft ein Therapeut, eine dritte Person, wenn also wenn man also sich verrannt hat. Ja.
All das wird das Festival leisten, also es wird Dialog geben, es wird Gespräche geben, es gibt sogar einen eigenen Wettbewerb in diesem Jahr für das junge Kino, also das ist eine großartige Sache als Neuerung. Und noch ganz kurz, es gibt auch eine Retrospektive für einen großen Autor, den wahrscheinlich viele nicht mit Polen verbinden werden, nämlich Joseph Conrad, also der große Autor des 19. Jahrhunderts, oft verfilmt worden übrigens, aber ist eigentlich Pole, hat einen ganz anderen Namen.
Joseph? Ja, Józef Korzeniowski. Es ist ganz einfach. Es ist so wie Robert Lewandowski. Also eigentlich muss man sich nur ein bisschen gewöhnen. Ja. Natürlich, also mit Joseph Conrad ist einfacher, also auf den Markt zu kommen als Józef Korzeniowski. Und das ist faszinierend, also wie viele berühmte Filmemacher versuchen.
Apokalypse Now.
Ja, Apokalypse Now und die Dualisten von Ridley Scott oder Hitchcock, auch Andrzej Wajda versucht. Und das ist keine einfache Literatur, das ist nicht Dumas, wo man also schnell also oder ja, wenn kann man da so die oft wird also Literatur verfilmt, die dann sehr einfach ist, also weil die kann man sie also aus der Literatur ein Drehbuch erstellen. Und hier muss man sich was überlegen. Und da sind große Reisen und durch das Unbewusste. Und selbst also der Józef Korzeniowski, und das finde ich auch so klasse, dass in Polen also sein Jahr gefeiert wird. Mit Polen, da ist nur groß geworden, aber er ist ein perfekter Europäer. Der hat also auch nicht auf Polnisch geschrieben, sondern auf Englisch. Also alle Achtung, dass wir also sozusagen Europa beliefern, also, und auch die Söhne unserer Kultur nicht festhalten, dass es unsere Söhne sind, sondern europäische Grandiose. Also
mit diesem wunderbaren Statement für Europa endet unser Gespräch. Ganz herzlichen Dank, Konrad Mikus war das. Wir haben also Filmpolska ab kommenden Mittwoch. In Babylon geht's los. Mehrere Berliner Kinos Kinos machen mit eine ganze Woche lang das traditionelle, großartige polnische Kino, aber eben auch das junge, das aktuelle Kino lässt sich dort besichtigen. Dir vielen Dank und mach's gut.
Danke. Danke. Tschüss.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Wir wollen reden über einen Film, der auf der Berlinale auch lief. Ein Film, der eine große Härte, eine große Genauigkeit hat, aber auch eine große Leidenschaft und ganz starke Figuren. Zwei Männer sind es, zwei junge Männer in diesem Film. Beide sind im Strichermilieu, beide arbeiten in unterschiedliche Richtungen und beide verbindet etwas. Und das erzählt der Film eben mit dieser großen Genauigkeit. Ein Schwarz-Weiß-Film eines jungen Regisseurs mit einer hochinteressanten Biografie. Also die Familie stammt eigentlich aus dem Libanon, habe ich das richtig in Erinnerung? Ja. Du kommst aus Peru, lebst in Deutschland. Erstmal herzlich willkommen, Martin Howie. Schön, dass du da bist. Hallo.
Danke, danke. Hallo und danke für die Einladung.
Tore läuft jetzt also bei uns im Kino, kann besichtigt werden, dieses enorm intensive Spiel. Zwei junge Männer, hab's ja gesagt, der eine ist jetzt nicht da. Das ist im Film der Miguel Dagger. Mhm. Das ist also dein Kumpel, aber der Boxer ist bei uns, der eben auch diesen harten Job als Stricher in diesem Film sehr professionell erstmal absolviert. Freue mich sehr, dass er da ist. Ist in Berlin hin und wieder zu sehen, im Maxim-Gorki-Theater auch. Genau. Hat schon einige Filme auch gemacht, fürs Fernsehen gearbeitet, aber ich denke, na, das ist jetzt wirklich die Rolle, die dir den Durchbruch bringt. Schön, dass du da bist, Paul Wollin.
Ja, danke. Herzlich willkommen, auch hier zu sein.
Ja, lass uns mal ein bisschen schildern erstmal, was sich an diesem Milieu überhaupt interessiert hat. Also diese beiden jungen Männer, es ist ja jetzt auch ganz interessant, der Film ist total aktuell geworden plötzlich. Wir haben alle diese Meldung gelesen, dass sehr viele auch Geflüchtete eben sich prostituieren in Berlin, aber auch in Köln. Man hört davon. Das ist für dich wahrscheinlich jetzt nicht so überraschend wie für uns. Du wusstest das schon.
Ja, die Frage ist, also das ist auch immer ein Diplomfilm in der Hochschule und genau die Strichszene ist 100 Meter entfernt von der Schule. Ich bin 4 Jahren durch diese Straße gelaufen fast und ich habe mich gefragt, wo kommen diese Leute her, was machen die überhaupt? Ne? Das sind junge Leute, manchmal Polen, Rumänen und aus allen Nationalitäten und das war mein erster sozusagen Eindruck von dieser Welt. Ne? Und das war immer die Frage, wir wollten im Prinzip eine Freundschaftsgeschichte machen, aber mit so einer Wirkung auch in die Gesellschaft heute. Und deswegen haben wir gesagt, das ist unser Thema. Ich fand einfach sehr interessant, das zu erzählen. Paul, und sehr wichtig.
Unbedingt, Paul, ich denke auch, dass du mit dem Milieu erstmal nichts zu tun hast. Du bist Schauspieler, musst es da einarbeiten. Das ist auch eine durchaus heikle und delikate Rolle, weil es wird auch schon gezeigt, wie du da deinen Job machst. Und zwar eben mit einer großen Professionalität, einer gewissen Kälte. Danke. Erstmal, wie war das, als du diesen Job dann so angeboten bekommen hast?
Das Drehbuch jetzt? Mhm. Ja, also es war mega schön. Also es war genau, als ich das Drehbuch gelesen habe, habe ich mir gedacht, so, das ist genau das, worauf ich jetzt schon ewig gewartet habe. Und genau das, worauf ich, das alles, was ich bisher gemacht habe, habe ich nur gemacht, um das jetzt perfekt machen zu können. So. Und habe da auch gleich meine Chance gesehen, irgendwie da einen geilen Film und eine geile Geschichte zu erzählen. Noch mit Martin zusammenzuarbeiten. Und ja.
Danke, Paul.
Bitte, Martin.
Die Figur, die du spielst, ist Boxer und du hast auch diese Boxerstatur. Das bringst du erstmal mit, denke ich mir. Ne? Also so klein untersetzt, sehr kräftig.
Ja, ich komm eigentlich aus einer anderen Kampfsportart. Dann musste mich dann ins klassische Boxen irgendwie reinstürzen und dann gleichzeitig noch einen polnischen Akzent.
Ja, der ist ja Pole, genau, bist du nicht. Genau. Er arbeitet für Frauen, ist für Frauen unterwegs. Der Kumpel wiederum ist mit Männern unterwegs. Das war erstmal für dich wichtig, diese beiden Abgrenzungen. Aber die beiden verbindet ja etwas und das ist eben auch die Geschichte einer tiefen Freundschaft. Vielleicht kannst du das mal schildern.
Genau, weil im Prinzip Viktor und Piotr haben nichts gemeinsam, ne? Außer diese Freundschaft. So, Paul schläft mit Frauen, Viktor schläft mit Männern und das fand ich interessant, wie zwei Figuren, die auf die Grenzen sind, total auf die Grenzen sich beeinflussen können oder zusammen sein können, wie eine kleine Familie, aber wir sehen auch in dem Film nicht, woher du kommst oder woher Viktor kommt, aber ihr seid wie eine Familie.
Ja.
Und das war für mich wichtig, dieses familiär.
Sind auch so die Einzigen, die miteinander zu tun haben, ne?
Genau.
Was ich aber noch wichtig finde, ist, dass dieser Arbeitsalltag, nennen wir es mal so, also eben als Stricher, als jemand, der angerufen wurde, Callboy, dass der eben hier sehr nüchtern gezeigt wird. Mir schien es so, du hast dir das vielleicht auch mal genau angesehen oder sich zumindest erkundigt, das abläuft. Das ist ein Geschäft, wahre Geld. Und da wird eben der Mensch, der Körper, wirklich zur Ware. Und das wird hier sehr genau gezeigt.
Und ich fand auch interessant, wir wollen arbeiten mit Körperlichkeit. Und was ist das Schlimmste überhaupt für einen Mensch, wenn man sich verkauft? Wenn du deinen Körper verkaufst, verkaufst du auch in gewisser Weise deine Seele oder dein Gehirn und alles. Und das war für uns wichtig, auch bei dem Dreh. Immer wieder, wir hatten mit Paul immer wieder so Gespräche, ne? Du auf die Grenze, 100%.
Also ich finde es eben so interessant, dass man beiden ansieht, beiden jungen Männern, die machen ihren Job und die denken auch, das funktioniert. Ich glaube, das ist erstmal so eine Voraussetzung. Wir schaffen das schon irgendwie, aber dass sozusagen diese Erfahrung
sich zu verkaufen, irgendwie im Körper, auch im Gesicht eingeschrieben ist. Man merkt es irgendwo. Ohne das auszusprechen, ist ja kein moralisierender Film, der jetzt irgendwie uns vorführen will, wie furchtbar es ist. Aber es genügt eigentlich, euch ins Gesicht zu sehen. Wie hast du das empfunden?
Es war sowieso interessant, mich irgendwie da reinzubegeben, überhaupt in das Milieu. Und letztendlich, Martin hat uns auch gut vorbereitet. So, die ganzen Sexszenen waren jetzt auch nicht, es war nicht unangenehm, das zu drehen. Ich konnte mich da auch ein bisschen fallen lassen. Wir haben gleich am ersten Tag gleich eine Szene in dem Hotel, wo ich aber vorher auch Judith kennengelernt hatte. Die habe ich da kennengelernt, die Schauspielerin, deswegen waren wir da schon irgendwie ziemlich close und dann geht das so los. Jetzt allgemein irgendwie meinen Körper zu verkaufen, ich habe mich damit abgefunden, so als Piotr. Da so meine Geschichte zusammengebaut, wie er das verkraftet oder warum er das auch macht.
Und warum hast du es so in Schwarz-Weiß gedreht? Wir müssen auch sagen, es gibt auch durchaus eine richtig harte Krimi-Handlung, wenn man so will. Also dein Freund hat Schulden, Genau. Knallharte Drogentypen versuchen, die einzutreiben. Also da ist auch richtig was los noch neben dieser Geschichte der Freundschaft. Aber du hast es eben in einem sehr harten, fast dokumentarischen Schwarz-Weiß gedreht.
Ja, weil wir hatten auch den Wunsch sozusagen, in den Genre zu gehen, so in den kriminellen Milieu, Film Noir zu gehen. Weil bei den Leben von den beiden gibt es überhaupt keine Farben. Das Milieu, diese Welt ist grau.
Oder? Das ist auch geil gemacht. Es gibt nur einmal Sonne in dem Film und das ist schon einmal am Ende. Ja. Und ich finde, Martin hat es ganz geil gemacht. Auch das Szenenbild ist einfach geil, dass man so eine Welt erschafft, irgendwie aus Metall und hart und Beton und kalt. Keine Bäume, nichts. Was ist das für eine Stadt? Man sieht Köln nicht.
Wir wollen auch Nachsichtstraßen und Schwarz-Weiß.
Das ist auch cool. Ich finde diesen Gedanken von dieser erschaffenen Welt, die eigentlich fiktiv ist und dann die Charaktere, die sich darin bewegen, in einer Stadt, wo auch immer die ist, in welcher Zeit auch immer das ist.
Aber real sind eben die Konflikte.
Na klar,
die Welt fiktiv absolut. Ist real ist auch das Verhältnis der beiden. Du bist eben wirklich der bullige Typ, du bist so der Sportler, du hast auch eine gewisse Härte, wohingegen eben der Freund von dir, der ist zart, der ist zerbrechlich, der leidet auch viel offensichtlicher. Trotzdem fragt man sich, was macht die beiden eigentlich doch zu einem, fast einem Paar?
Ja, also für mich sucht Piotr einfach auch, suche ich irgendwie nach Liebe. Und der liebt den auf jeden Fall. Ob es jetzt wie ein Bruder ist oder ob das mehr ist, das ist anders als ein Bruder. Es ist einfach die reine Form der Liebe, ohne dass man eine körperliche Verpflichtung letztendlich hat oder den Drang hat.
Wir haben auch gesprochen, dass dieses Vaterbild, das du für Viktor hast, dieses ich muss ihn schützen.
Vorbild und so, ne?
Ich muss ihn immer schützen, vor alles. Auch deine Art, klar. Ne?
Toro ist jetzt bei uns im Kino zu sehen, ein Film über die Unsichtbaren, die in diesem Film ja sichtbar werden. Das ist ein sehr harter, ein sehr brutaler und zugleich ein sehr zärtlicher Film. Das ist nicht zuletzt auch den Darstellern zu verdanken, die das mit so viel Hingabe machen. Ich nenne noch mal den Viktor, also Miguel Dagger und natürlich Paul Wollin, der hier die Rolle seines bisherigen Lebens spielt. Das werden natürlich weitere noch folgen.
Hoffentlich. Kommen Sie gerne ins Kino, sehen Sie mich. Und dann können wir drüber reden.
Ein Film von Martin Howie, bei dem ich mich auch sehr herzlich bedanke. Danke, dass Sie hier waren.
Dankeschön.
Und dies war's auch schon wieder mit 12 Uhr mittags, unser Filmmagazin hier auf Radio 1. Weiter geht es dann nach 14 Uhr gleich mit der Arena Liga live mit Andreas Ulrich und Kerstin Hermes. Heute der viertletzte Spieltag in der Bundesliga, unter anderem mit Hertha BSC auswärts in Bremen und mit der zweiten Liga. Da hat er gestern Union gewonnen, ist wieder drin im Aufstiegsrennen. Heute nun spielt der Spitzenreiter der zweiten Liga, der VfB Stuttgart in Nürnberg und wir sind natürlich live dabei. Gleich dann nach der ersten Halbzeit steht es da 2:0 für Nürnberg und das wird alle Union-Fans natürlich riesig freuen. Ihnen ein schönes langes Wochenende. Machen Sie es gut. Tschüss.
12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Jeden Samstag von 12 bis 14 Uhr auf Radio 1.